Pierre Piercing.
Ja, das könnte vielleicht untergehen. Wenn man aber die vier Piercings, mir fällt dann schon etwas im Visier.
Jetzt wäre spannend. Welches Geheimnis hast du noch niemandem erzählt? Aber wir schauen ein paar gerne eigentlich mal öffnen.
Also ich, ganz ein kleines Geheimnis. Ich bin 2019 bin ich für die Schweiz an der Skateboard Downhill Weltmeisterschaft gefahren. Und ich könnte mir vorstellen, ich bin nicht elterngerecht geworden als Mensch. Und wir haben damals müssen trainieren, wir haben nämlich in der Nacht auf den Berg gestossen, müssen trainieren, weil in der Nacht sieht man die Lichter von den Autos, nicht, dass man irgendwie das Auto reinknallt. Also stellen wir vor, 120 Stundenkilometer einen Bergstoss runterfetzen mit dem Skateboard. Und dann habe ich, bin ich damals in Wirtensteig trainiert und dann habe ich dort mit über 80 Stundenkilometer das Postauto überholt. In dem Postauto ist ein Polizist gestanden. Und der hat dann so eine Strassensperrung gemacht. Dann hat es mich rausgeholt und am Schluss bin ich gekürt worden zum grössten Verkehrsvergehen von dem Jahr im Land Liechtenstein.
Also das ist auch das Einzige gewesen,
wahrscheinlich. Ja, also, ich meine, Liechtenstein ist Liechtenstein. Also, es ist, in der Schweiz wäre ich wahrscheinlich nicht auf dieser Hitparade gelandet.
Zum Schluss noch, der Valentinstag ist für dich ganz besonders gewesen, weil deine Frau heisst ja Valentine, gell? Oder Valentin. Sie ist Anwältin. Was bedeutet das für dich?
Dass sie Anwältin ist, oder?
Dass sie Anwältin
ist. Sie ist streng mit mir. Das ist ganz eine tolle Frau. Und ich bin froh, dass eine ja gesagt hat zu mir. Ich sage mal so, sie ist wirklich, ich wäre nicht. Sie macht einen besseren Mensch aus mir. Sagen wir es mal so.
Wunderbar, ich hoffe, du sagst dir auch noch persönlich. Das war wirklich sehr schön gewesen. Danke vielmals, dass wir dich schon mal ein bisschen kennenlernen. Wir würden jetzt euch nachschenken. Ganz eine wichtige Aufgabe. Und wir werden in dieser Zeit, auch wenn es klappt, ein paar Impressionen geben. Eben, ich habe es gesagt, Christoph hat wahnsinnig gute Fotos gemacht. Wir sehen das so ein bisschen, was für Leute das erst gesehen haben. Und auch so ein bisschen, in welchem Umfeld das er da unterwegs ist. Und dann, wenn alle wieder zu trinken haben und wir kurz zurückgeschnitten haben, kommen wir dann wieder. Danke vielmals.
Danke.
Oder sitzt jemand noch im Trockenen? Mal schnell Hand rauf. Wunderbar. Wir freuen uns jetzt auf ein vierstündiges Gespräch mit dem Christoph Dunstoppenburg. Ich habe gehört, wir haben den Raum gemietet bis um 4 Uhr, also wir können uns da wirklich Zeit nehmen. Und ich werde extra ein paar Fragen ausladen, damit ihr wirklich dann auch noch etwas habt, das ihr auf den Zettel schreiben könnt. Genau, das könnt ihr auch immer im Hinterkopf halten. Christoph, bist du parat? Kann ich mit einer etwas provokativen Frage anfangen?
Ja.
Nein, es beeindruckt mich sehr, oder, wie du eigentlich helfen, kann man sagen, zu deiner Lebensaufgabe gemacht hast, oder? Und wie du leidenschaftlich in allen Erdteilen der Welt unterwegs bist, um wirklich Leute in Not zu helfen. Was kompensierst du? Was musst du wieder gut machen, dass du quasi zu dem guten Menschen geworden bist?
Meinst du, ich habe irgendeinen Vorfahren, wo man so ein Folterknecht war, oder? Muss ich für die Sünde gerade stehen. Übrigens, da hat der Valentin, ich habe doch, wenn du vorher gesagt hast, Deutschland sucht den Superstar oder die schönste Model.
Also ich glaube,
ich habe wirklich die schönste Model verwünscht. Und wir werden im Juni auch älter werden. Also,
wow! Applaus! Der nächste Abendspross. Da kommt er auch vier Vornehmen darüber.
Und es wird ein Mann sein, ja. Also, ja, das gehört irgendwie dazu. Also, es ist mal so gewesen, bei uns in der Gemeinde hat es mal das Computerprogramm abgestürzt, weil es zu viele Namen sind. Ich kann mir vorstellen, vier Vornehmen, die alle lang sind, plus von Toggenburg, das hat das System einfach nicht gepackt.
Okay, aber ich merke, du schweifst leicht ab. Mit meiner Frage. Was ist so der Ursprung, oder? Dass du sagst, mal, das ist mir wirklich ein Anliegen. Hast du auch das Gefühl gehabt, vielleicht als Anliegen den Hintergrund verpflichtet, ein Stück weit, um etwas Gutes zu machen für die Welt? Oder wo kommt das her?
Ja, also eben, man sagt ja so schön, Adel verpflichtet. Das muss es aber auch nicht sein. Also, erstens mal habe ich das Glück, dass ich Eltern habe, die extrem sozial sind. Also, sie sind das Herz schon mal von Beruf. Und ich bin schon mit 6 Jahren, haben sie mich mitgenommen in die ersten Behindertenlager zum Beispiel. Und einfach auch, wie soll ich sagen, das Kennenlernen, das anders und auch einfach sehen, es gibt natürlich einfach so viele Menschen auf dieser Welt, denen geht es einfach nicht, wie es uns geht. Und wir leben einfach in einem Paradies.
Irgendwie sowieso, oder?
Und ich glaube, das Schöne ist, ich bin immer geboren, also ich bin irgendwie geboren worden mit dem Geschenk, ich habe einfach in der Regel doppelt so viel Energie wie jeden anderen Mensch. Und ich laufe den ganzen Tag wie eine Maschine, bis zu dem Moment, wo ich dann ins Bett falle. Und man kann Energie immer auf zwei Arten einsetzen. Man kann etwas Gutes und etwas Schlechtes damit machen. Und mir ist immer bewusst worden, das ist wirklich ein Geschenk. Und ich möchte im Grunde genommen Menschen zur Seite stehen, wo es nicht so gut geht oder wo eine gewisse Unterstützung brauchen. Und ich gebe euch da zum Beispiel ein Beispiel, wo ich in London studiert, nachdem ich aus der langweiligen Schweiz geflüchtet bin. Und dort habe ich mir gesagt, als Student zum Beispiel einen Tag von der Woche gehört Menschen, die meine Hilfe brauchen. Und dann habe ich jahrelang mit Obdachlosen zusammengearbeitet. Und das war eine grosse Bereicherung für mich gewesen. Natürlich konnte ich ihnen ein bisschen zur Seite stehen. Aber ich habe zum Beispiel unglaublich viel über Obdachlosigkeit und über die Menschenschicksale, die ich dort erlebt habe, erklärt. Und so ist natürlich jeder Schritt, zeigt einem mehr. Man kann etwas Schönes tun und es tut einem selber auch gut. Also einerseits ist es natürlich schön, dass man, sagen wir, seine Energie mit anderen teilen kann. Oder die Talente, die man hat, oder vielleicht manchmal auch einfach, dass man spendet oder solche Sachen. Aber das Tolle ist auch immer, man wächst ja aus jeder Situation. Und es gibt viele Situationen, wo man, ich sage immer so schön, man muss aus seiner Komfortzone rausgehen, wo es extrem schwierig ist, wo Sachen sind, wo man so eben zum ersten Mal auch mit den Obdachlosen so näher und all das. Also das ist jetzt auch nicht ganz so, was man jetzt jeden Tag erleben würde. Und trotzdem ist das Schöne, es sind eben alles Menschen wie ihr und ich auch.
Aber kannst du ein bisschen beschreiben, was es dir gibt? Oder was es dir zum Beispiel hier gegeben hat, wo du das kennengelernt hast mit diesen Obdachlosen und zu helfen? Was macht das mit dir?
Ja, es ist. Das ist ein bisschen so die Frage, das ist ein bisschen philosophisch auch. Ich meine, stellt euch jetzt mal vor, ihr würdet wissen, dass ihr morgen sterbt. Was würde das bedeuten? Und was möchte man bis in dem Moment sagen, wo man gönnt? Und was haben wir auf dieser Welt auch so ein bisschen zurückgelassen? Ja, und woran erinnern sich Menschen? Und ich persönlich sehe das eben immer als eine extreme Bereicherung, auch für mich. Man sagt ja immer so schön, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, also ich meine, die Bibel sagt das ja wunderbar und ich glaube, wenn man das lebt, man schaut ja nur die Statistiken an. Menschen, die gern geben, die helfen, denen geht es persönlich auch besser. Also das ist halt ein sehr egoistischer Grund dahinter, im Endeffekt eine schöne Bereicherung für einen selbst. Und ich meine, jeder in unserem Rahmen, ich meine, ihr erlebt das auch in eurem Alltag. Und sei es nur, dass man jetzt einem Nachbarn hilft oder Freunden oder irgendwas. Es ist, man fühlt sich nachher einfach gut und besser. Und ich glaube, unsere Gesellschaft funktioniert auch einfach besser. Ich meine, da sehen wir ja einen schönen Teil, zum Beispiel von der Schweiz. Wir sind eine sehr solidarische Gesellschaft. Und darum funktionieren wir als Gesellschaft auch einfach besser. Ich bin in vielen Ländern gewesen, wo es nicht so ist. Und dann merkst du das einfach, die Gesellschaft funktioniert nicht so gut. Jeder für sich und Hauptsache durchboxen und das ist einfach nicht die Antwort.
Aber klar, eben jeder kann helfen und so, aber nicht jeder macht das ja gerade dann zur Lebensaufgabe, oder? Also was ist denn bei dir quasi schief gelaufen, dass du vom Kunststudent dann zum humanitären Kämpfer, würde ich gerne sagen, erworben bist? Das muss ja dann gleich noch ein bisschen mehr dahinter sein, oder?
Ja, man fällt das. Im Leben fällt man immer so ein bisschen Sachen auch rein, habe ich das Gefühl. Also man muss manchmal auch im Leben vertrauen. Und wie so viele Sachen. Man macht einen Schritt und dann findet man den spannend und dann macht man den nächsten Schritt. Und auf einmal wird das dann fast wie. Wie soll ich sagen, es wird dann. Man wird fast ein bisschen abhängig von dem, im positiven Sinn. Also das ist genauso wie wenn man jetzt jemand für unser Hobby anfängt und dann am Anfang fängst du mal ein bisschen an und dann auf einmal findet man es super und dann ist man richtig eingesogen und passioniert am Schluss.
Also ist es fast ein bisschen wie eine Droge für dich?
Ja, ich würde es nicht als eine Droge bezeichnen, aber ich denke so oft, wenn ich erleben darf, wie das Leben von Menschen verändert wird, dann ist das wunderschön. Dann ist das einfach auch ein gewisse Legacy und dann ist das etwas extrem bereicherndes, weil man das Gefühl hat, das habe ich jetzt können mit meiner Kraft auch können verändern. Und wie gesagt, das muss gar nicht sein, dass man sich in die große Krise rausgeht, sondern das hängt, also es fängt ja zum Teil auch in der Familie schon an. Wie geht man miteinander um, wie unterstützt man einander, in auch in schwierigen Situationen. Und das ist für mich einfach immer schön gewesen. Das hat mir immer gut gemacht. Und so bin ich eigentlich, ist ja verrückt, ich habe in meinem Leben so viel, so unendlich viel Leid gesehen. Ich habe viel Tod gesehen in meinem Leben. Und ich bin immer extrem optimistisch und ich bin immer positiv. Und ihr werdet mich nie, jeder, der mich kennt, bin nie ein schlechter Lunge. Das gibt es einfach in meinem Leben nicht. Und das hat einerseits klar mit der Persönlichkeit zu tun, auf der anderen Seite auch einfach,
ich sehe es klar. Mit den 5 Kabis am Tag.
Das Glas ist eigentlich immer halb voll. Und ich sage immer, ich sage das auch meinen Teams immer. Never give up hope. Never give up. Also es gibt nie den Moment, wo man einfach sagt, Schluss.
Aber wie ist das möglich? Ich meine, wenn wir zum Beispiel ein News-App aufmachen oder eine Zeitung lesen, die Tagesschau schauen, eben, wir werden ja konfrontiert ständig mit irgendwelchen Leitsituationen und Katastrophen und dann löst es auch relativ schnell ab, oder? Und du hast das wirklich gut nachgesehen, hast mit Menschen geredet, die Schicksal erlebt. Wie schafft man das? Und trotzdem hoffnungsvoll zu bleiben.
Also wir werden dann noch übrigens, ich werde dann noch ein paar kurze Geschichten erzählen, einfach dass das ein bisschen noch, um euch das zu illustrieren, wie das auch aussieht in meinem Alltag, ja, weil das ist ja sehr abstrakt zum Teil, von was wir da reden. Aber man muss immer ein bisschen aufpassen. Ich sage jetzt auch, eben, wenn ich Dance erzähle, ich tue am Morgen lese ich mir Dance erzählt und dann hat man das Gefühl, die Welt fällt zusammen. Was man aber nie vergessen darf, ich habe ja wirklich 10 Jahre im Kriegsgebiet gelebt. Also nicht einfach nur hingegangen und dann wieder weggegangen, sondern ich habe dort gelebt. Und auf der einen Seite bin ich extrem beeindruckt von der zerstörerischen Kraft von Menschen. Auf der anderen Seite aber auch von den vielen Wunder, wenn man so will, die ich erleben haben dürfen. Und oft auch das, was einzelne Menschen haben können schaffen. Aber ich glaube, wir dürfen nie verzweifeln, weil die Welt ist immer so gewesen. Und es hat immer schwierige Zeiten gegeben. Wir leben natürlich jetzt in einer Zeit von sehr viel Unsicherheit. Ich meine, eben, das ist Klimawandel, das sind Konflikte, auch in unserer Nachbarschaft und so weiter.
Energiediskussionen
und
so.
Genau, und, aber es ist eben auch wichtig, wie soll ich sagen, das Schlimmste, was man machen könnte, ist den Kopf ins Sand stecken. Und das Beste, was man machen könnte, ist eben never give up. Und das heisst, immer weitergehen. nicht aufhören, daran zu glauben, dass man die richtige Lösung findet und an der arbeiten. Und das fasziniert mich. Ich habe ja sehr viel, wie jetzt aber letzte Woche, bin ich in Costa Rica gewesen, an einer globalen Konferenz, ich hatte eine Keynote, also einen Vortrag gehalten. Und das sind 200 Top-CEOs aus der ganzen Welt gewesen, die sich wirklich dafür einsetzen, Großes zu schaffen. Ja. Und ich war so beeindruckt, wie viele Menschen es auf dieser Welt gibt, die auch zum Teil Menschen, die viel Macht in den Händen haben, viel Geld, sich unfassbar einsetzen. Und jedes Mal, wenn ich das erlebe, denke ich mir, das gibt mir Hoffnung. Und es gibt mir Hoffnung, dass ich zum Beispiel Menschen treffe, wie zum Beispiel Rose. Ich habe mit ihr zusammen geschafft an einem Leberprojekt in den Slums von Bombay. Das ist eine ganz einfache Frau. Und die Rose, die lebt in dem Slum und tut sich um Leberkranke kümmern. Und sie hat das mit einer Hingabe gemacht, sie das, jeden Tag. Und das tut mich so beeindrucken. Das sind für mich echte Führungskräfte. Menschen, die das, wie soll ich sagen, sie machen das ganz natürlich, es ist nicht eine Frage für sie. Und das sind also für mich so Vorbilder, die ich mitnehmen darf. Es sind nicht nur die grossen CEOs, die eben vielleicht eine gewisse Macht haben, sondern es ist eben auch eine Rose, die in dem Slum sitzt. Und es gibt so viele andere Menschen, so viele Beispiele, die man nennen kann, wo Menschen ganz außergewöhnlich leisten.
Mhm. Ich würde es noch wundern, wie ist es dazu gekommen, dass Sie ausgerechnet den Christoph von Dockburg dich amix geschickt haben, wenn es irgendwie um eine Verhandlung gegangen ist, in einer Krise gewesen? Kannst du vielleicht mal sagen, wie es zum ersten Einsatz gekommen ist und was das war?
Ja, vielleicht können wir jetzt gerade an dem Punkt eine Geschichte reinnehmen. Warte mal. Ich meine, Entschuldigung, wir sind doch ein bisschen basteln. Jetzt muss ich gerade schauen, auf welchem Slide das drauf ist. Also wir machen das jetzt da ganz Freestyle. Dann nehme ich einfach eine kurze Geschichte mit und die illustriert das sehr, sehr gut. Kannst du mal auf Slide 43 gehen, bitte? Das ist Kolumbien.
Es ist zwar schade, dass wir die Valentin da nicht mehr sehen, aber wir werden es verkraften.
Es ist übrigens jetzt um einiges runter. Es ist im September entstanden. Es ist immer noch wunderschön, aber es ist jetzt einfach anders wunderschön.
Du hast noch viel mehr von ihr.
Die Mami sagt immer in anderen Umständen. Und jedes Mal, wenn wir heimkommen, dann sagt die Mami zu ihr immer, Gott, gut, schaffst du es noch. Also sie hat immer das Gefühl, dass die Valentin ein bisschen überlastet.
Und sie haben gesagt, mit, wenn du morgen Run machst, oder so?
Ja, bevor wir geheiratet haben, sie mir übrigens mit 6 Monate lang durch Asien mit dem Velo gefahren, einfach zum Testen, ob das auch hilft. Also, ich denke, das ist ein Test.
Maximale Belastung. Ja, und dann nachher noch 10 Minuten in die IKEA posten und dann weißt du wirklich wohl. Wenn du das ohne Streit überlebst, dann nachher. So,
dass man herzlich glaubt. Gut, also jetzt nehme ich euch auf eine kurze Geschichte mit und sie illustriert vielleicht auch so, dass von den Sachen, die ich jetzt einfach erzähle. Ich bin, und zu deiner Frage, es war interessant gewesen. Also ich will mir vorstellen, ich bin Künstler in Paris, ich bin ja viele Jahre Künstler gewesen und habe das Glück gehabt, dass ich von der Kunst leben konnte. Also ich habe meine Kunst dann gut verkaufen. Und haben Ateliers in London, Paris und Brüssel gehabt. Und dann 2004 habe ich dann entschlossen, so, ich mache jetzt mal wieder eine Umkehr in meiner Karriere und ich möchte jetzt ins Humanitäre einsteigen. Und dann habe ich mich damals beworben, bei Michael kam wieder runter und zu meiner großen Überraschung hat es mich beide genommen.
Gleichzeitig,
ja, genau. Aber das IKK war schneller und hat mir sofort gesagt, so, wir schicken dich da hin. Und dann haben sie mich sofort in den ersten Krieg hineingeschickt. Also wenn wir uns vorstellen, ich habe mein Atelier in Paris zugemacht im Dezember und im Januar bin ich schon in die erste Kriegszone geschickt worden. Also,
mit dem Pinsel, oder?
Fast. Und was aber interessant schnell herausgekommen ist, ist, dass ich ein gutes Händchen habe mit Rebellen und Terroristen. Ich habe vorher schon, das sehen wir dann auch noch später, während einer humanitären Expedition von mir, nicht IKK, habe ich mal mit den Taliban verhandeln und habe einen sehr guten Draht gefunden. Und das hat sich auch so erwiesen, ich bin dann da immer wieder in die schwierigsten Kriegsgebiet auf den Weg geschickt worden, um Verhandlungen zu führen. Aber nicht nur Verhandlungen führen, sondern die sogenannte Erstkontakt herstellen. Also ich könnte jetzt mal ganz konkret vorstellen, das ist ein bisschen wie im Film. Da gehst du in ein Land, dort hat es eine Rebellengruppe oder mehrere Rebellengruppen, die kämpfen gegen die Regierung, die sitzen irgendwo im Wald, im Dschungel oder wo auch immer. Und das heisst natürlich nicht, dass ich jetzt hier auf Bern gehen kann und ins Büro reinlatschen und sage, so können wir jetzt mal schwätzen, sondern die sitzen irgendwo am Ende der Welt und dem musst du zu ihnen gehen. Ja, das war oft wochenlang Einsatz, wo ich dann unterwegs war. Und das Beispiel in Kolumbien, das ist im El Charco, das ist eine Region ganz am Ende von Kolumbien. Ich musste, wie das es oft in meiner Arbeit ist, die Verhandlungen auf Spanisch führen. Also habe ich dann schnell bin ich 2 Monate auf Ecuador geschickt worden. Spanisch Privatlehrerin von morgen bis am Abend hat sie die Sprache reingeprätscht, dass ich nachher Verhandlungen führen kann. Also auf jeden Fall bin ich dann da gekommen und dann hat es grosse Gefechte gegeben. Ihr wisst ja, Kolumbien ist einer der längsten Bürgerkriege auf der Welt. Es gibt so, es gibt immer so ein bisschen Oldtimers bei diesen Konflikten, aber das ist eigentlich ein schon 60 Jahre alter Konflikt. Und die FARC ist natürlich vielen ein Begriff, auch schon vom Namen her, ja sehr viel mit der FARC verhandelt. Und da hat es mich geschickt, bin ich Notfallmission in der El Charco. Und dort hat es grosse jetzt, in dem einen Beispiel, viele Verhandlungen, für da will ich gar nicht spezifisch auf das, hat es grosse Gefechte gegeben zwischen der Regierung und den Rebellen. Und es sind tausende Leute, sind, haben müssen fliehen aus ihren Häusern. Und sind sogenannt, also sind dann zu Flüchtlingen geworden. Und es war eine grosse Not, gewesen, Essen und so weiter, also ganz, ganz schlimm. Also so wie ich mir jetzt vorstelle, morgen wird es da Kämpfe geben und ihr müsstet jetzt sofort das Haus verlassen. Ja, und ich meine, dann sind da irgendwo, ich weiß nicht, auf einem Feld da zum Beispiel, und dann was? Ja, kein Essen, es gibt gar nichts. Und dann habe ich dann nur, habe ich gewusst, der Kommandant, der dort zuständig ist, das ist die sogenannte Frente 38 gewesen. In Kolumbien ist die FARC aufgeteilt in sogenannte Frentes. Das sind wie Bataillons, wenn man so will, in einer Armee. Und das ist die Frente 38 gewesen, notorisch bekannt. Der Kommandant war ganz brutal gewesen, und den hat man schon seit vielen Jahren nicht mehr gesehen. Und wie das so oft in meiner Aufgabe war, musste ich den Kontakt aufbauen und schauen, dass wir die Verhandlungen anfangen können. Und in dem Fall ist es darum gegangen, bringen wir die humanitäre Hilfe in die Zone, weil die war kontrolliert von der FARC. Und um einerseits die Sicherheit von uns humanitär zu garantieren, aber die Sicherheit von den Menschen, die dort betroffen sind. Also eben, stellt euch wieder vor, ihr seid da draußen im Feld und wir kommen jetzt, wir möchten euch helfen, aber plötzlich würden jetzt so die Rebellen kommen und anfangen auf euch losschiessen. Das haben wir nicht wollen. Also, das Problem war, da der Kommandant am Ende der Welt, irgendwo im Dschungel, keine Ahnung wo er ist, aber ich wusste, er ist die Person, mit der ich reden muss. Sonst kann ich nichts machen. Also habe ich mir mein Boot geschnappt und dann sind wir das zweite mit dem Boot gefahren und sind stundenlang in den Dschungel hineingefahren. Es war eine extrem heikle Mission. Und plötzlich komme ich da Rank um Rank da in dem Dschungel. Ihr könnt euch vorstellen, da ist es noch ein bisschen offen und dann wird es richtig so Wände von Dschungel neben einem. Und plötzlich kommen wir so zu einer Szene und dann sehe ich hunderte von FARC-Rebellen auf diesen Hügeln und denke, okay, da muss er sein. Kommen an, steigen aus, zack, mein Bootsfahrer bleibt zurück und einlatschen da alleine und werden von mehreren quasi Rebellen umzingelt und werden dann zum Kommandant gebracht. Und dann steht der Typ vor mir, und das ist wie im Film, also weißt du, so Patronengürtel umgeschwungen und so, also man ist wirklich wie ein Hollywood-Streifen. Und er ist völlig ausgerastet, er steht vor mir und er schreit mich an wie verrückt und ich denke schon, jetzt fertig. Und er schreit und schreit und das ist ja dann alles so ideologisches Zeug und weiß Gott das alles. Und der hat eben jahrelang niemand mehr gesehen. Und irgendwann habe ich dann realisiert, hey, der Typ, der braucht jetzt einfach ein emotionales Debriefing. Der muss jetzt so einfach ein bisschen abladen. Ja. Also auf jeden Fall habe ich den schreien lassen. Und das ist so gegangen, etwa 15 Minuten. Ich bin wirklich da gestanden. Also ich habe es nicht anmerken lassen, aber innerlich habe ich mir natürlich total in die Hose geschissen. Also, das ist nicht mehr richtig. Und ich habe gedacht, wow, komme ich da nochmal lebendig raus? Wir stehen da vor, ihr seid umgeben von hunderten Farbrebellen, man ist völlig allein, ich habe keine Waffe, ich habe nichts, ich bin völlig schutzlos im Grunde genommen.
Bist denn du irgendwie mit einer weißen Fahne oder irgendwie gekennzeichnet da?
Also man sieht das da, die Fahrt da innen in den Dschungel. Klar, denn dort bin ich natürlich schon gekennzeichnet gewesen.
Aber die hat schon gedacht, wer du ungefähr oder was deine Absichten sind. So.
Ja, ja, das ist schon klar gewesen. Aber natürlich, ich bin ein Eindringling gewesen und du weißt ja nie, was du für eine Person vor dir hast und was die Person für eine Intention hat. Also auf jeden Fall, ich lade jetzt mal abladen und nach 15 Minuten ist der Typ. Hat er keinen Schuss mehr in der Ladung gehabt. Ist einfach so. Und dann plötzlich konnte ich auch etwas sagen. Und es war dann ganz spannend gewesen. Wir sind dann wirklich lang gesessen, etwa 2 Stunden und so. Und wir haben wirklich eine gute Gesprächsbasis können aufbauen. Und nach 2 Stunden haben wir dann ein Bier bekommen. Und dann das Bier zusammen durch. Und das Lustige war, und ich weiß bis heute nicht, wie die das geschafft haben. Mitten im Dschungel war das ein eiskaltes Bier. Keine Ahnung, wie sie das geschafft haben. Aber spannend war aber, er ist für mich auch nur, das ist ein bisschen das Geheimnis hinter dem Ganzen, er ist für mich auch nur ein Mensch. Und er ist ein Mensch, der auch Gefühle hat. Und es war spannend, ich habe einen Zugang zu ihm gefunden. Und am Schluss, am nächsten Tag, haben wir sofort alles angefangen mit Hilfsgütern. Und wir haben dann eine sehr gute Beziehung aufbauen können. Das hat mir dann auch erlaubt, später zum Beispiel Geiselbefreiungen und so weiter vorzunehmen in diesen Verhandlungen.
Haben Sie heute noch Kontakt über WhatsApp oder so?
Übrigens, also mit der FARC hat es ja eine Friedensverhandlung gegeben. Und es ist spannend, einzelne Leute kann ich natürlich, die ich damals als Rebellen getroffen habe, die sind heute jetzt auch Teil von der Politik. Den Folge weiter. Also ich habe letztens zum Beispiel ein Gespräch geführt mit dem Präsident Santos, wo er damals den Friedensnobelpreis bekommen hat für seine Verhandlungen. Also Präsident Santos hat in Kuba verhandelt und ich habe im Dschungel verhandelt.
Wunderbar. Und Quintessenz von dieser Geschichte ist eigentlich, Alkohol ist doch eine Lösung. Also wir sind zum Wohl miteinander. So wahnsinnig viele Geschichten mit dir besprechen. Eine, die ich auch sicher besprochen habe, ist die in Zentralafrika. Vielleicht können wir dazu auch noch die Bilder dann haben. Und zwar ist gleich, wenn ich ein bisschen
ab. 31.
Bist du unterwegs gewesen und einfach dein Jeep wird durchlöchert von Kugeln? Das ist jetzt nicht ganz der richtige Fall.
Ja.
Aber man sieht wirklich die Einschusslöcher in der Schiebebühne.
Man muss ein bisschen zurück.
Man hat einen Hänger.
In der Nähe.
Ja.
Okay, sprich, aber du kannst ja gleich mal erzählen.
Ja.
Du bist unterwegs gewesen.
Also ich bin,
was passiert denn?
Ich bin 2006 für eine Notfallmission nach Zentralafrika geschickt worden. Und ihr könnt euch das so vorstellen, ihr latscht da ins Büro rein und dann sagt euch einer so, ja, wir haben gehört, es gibt große Probleme in der Zentralafrikanischen Republik und gehen jetzt mal und schauen, was passiert. Und dann bin ich hingeschickt worden und für die, die es nicht wissen, die Zentralafrikanische Republik liegt effektiv im Zentrum von Afrika, ist so, fast so groß wie Frankreich. Also es ist ein Riesenland. Und dort hat der Bürgerkrieg, oder ist damals hat das angefangen, der Bürgerkrieg zwischen 4 Rebellengruppen, dann haben wir noch die Darfur drin gehabt, die Armee von Tschad, Zentralafrikanische Armee und so weiter und so weiter. Also unglaublich viele Konfliktparteien. Und das ist immer, das sind die schwierigsten Konflikte. Je mehr Parteien du hast in einem Konflikt, umso schwieriger und komplexer wird das Ganze. Da sehen wir jetzt das Bild, so sieht die typische Straße aus. Man muss ja immer wieder durch den Fluss durchfahren. Und das ist dann auch immer ganz. Da habe ich jetzt noch, müssen noch ein paar Leute fragen, dass sie noch. Auf Nummer sicher hören, dass der Jeep nicht wegschwimmt. Das bin ich übrigens, der da gerade fährt. Und jetzt versteht ihr auch, warum die Fahrzeuge immer so einen Schnorchel auf der Seite haben, damit man tief ins Wasser reinfahren kann. man vorgefunden hat, hat alle meine schlimmsten Erwartungen übertroffen. Es ist so ein massives Massaker an der Zivilbevölkerung. Alle Konfliktparteien haben sich brutal bekriegt und vor allem die Regierung hat auf brutalste Art Menschen einfach in Massen wieder gemetzelt. Ja. Ich kann es nicht anders bezeichnen. Wir sind dann mit denen, ihr seht das manchmal auch im Fernsehen, da die Landcruisers, die haben hinten so eine riesen Maschine quer so drauf montiert und dann sind sie so durchgefahren und die Dörfer dann abgeschossen, was sich bewegt hat. Ich habe nie so viele Tote in meinem Leben gesehen. Und in dem Chaos bin ich gewesen und habe die ganzen Verhandlungen führen und die ganzen Operations, wie man es nennt, leiten. Und wir fahren so durch den Dschungel, wir sind gerade zurückgekommen von einer Mission, es war wieder ein Massaker gewesen und ich habe nachgehen müssen. Und plötzlich sehen wir so von Weitem, da kommt ein Lastwagen auf uns zu. Das sieht man ja oft in Afrika, das sind so die riesen Lastwagen mit völlig überladen, mit tausend Sachen drauf, und der ist auf dem Weg nach Tschad gewesen. Also nicht ungewöhnlich. Kommen wir näher, vielleicht noch 50 Meter, 100 Meter. Plötzlich springen vier schwarze Gestalten auf dem Lastwagen auf. Alle mit Kalaschnikows bewaffnet und plötzlich der erste Schuss. Und wir sind aber im Dschungel gewesen, das heisst, das war eine ganz schmale Straße, da könnt ihr euch das so vorstellen, ihr fahrt jetzt so das Feld durch da und dort gibt es nur so einen schmalen so einen Dreckweg und auf der beiden Seiten geht es eigentlich ein bisschen ab, ihr könnt nichts machen. Und ich sage zuerst habe ich gesagt, oh, was passiert? Wenn ich genau gewusst, ein Schuss. Wir kommen näher an den Lastwagen her und dann plötzlich, paff, ein Schuss nach dem anderen, zack, Vollgas auf unseren Jeep, in alle Richtungen, vier Leute. Und zuerst haben sie also probiert, den Fahrer zu töten. Also sie haben wirklich voll auf den Fahrer losgeschossen, nicht verwünscht. Unsere Fahrzeuge waren nicht schusssicher gewesen. Das heisst, wir waren wirklich in dem Jeep gewesen und ich habe dann einfach den Fahrer angeschaut, Dieudonné hat der Kreis gesagt, Dieudonné, Gas geben, Gas geben. Wir haben gewusst, wir haben keine Chance, außer dass man flieht. Und wir sind da drin in dem Jeep und alle sind so dunkel zu sorgen und uns fliegt einfach nur das Metall und das Plastik um die Ohren. Die Patronen sind durch den Jeep durchgegangen, als wäre es einfach ein Stückchen Butter. Und wir sehen jetzt da nur eins zum Beispiel, ihr seht da die Gewalt von diesen Patronen. Die Patronen ist vorne reingekommen und ist hinten aus dem Jeep wieder rausgegangen. Wäre ich normal sitzen geblieben, so wie jetzt auf dem Stuhl, dann würde ich heute nicht mehr leben, weil die Patronen ist direkt durch den Sitz durch. Und so sind viele andere. Also der Jeep hat ausgesehen wie ein Emmentaler Käse nach einem. Aber da sind wir da unten und für die da, die jemals einen Landcruiser im ersten Gang gefahren haben, die wissen, wie langsam das Teil ist. Es ist nicht umsonst ein super Auto im extremen Gelände. Also ich meine, ich liebe den Landcruiser, aber eben im ersten Gang ist er ein Schneck. Und wir sind natürlich da unten und dass die Schüsse gehen durch das Fahrzeug. Und der Dieudonné haut da voll aufs Gas. Aber eben, wir sind im ersten Gang und wir können nicht schalten. Und wir fahren da vorbei und dann auf einmal sind sie von oben und fangen jetzt an zu schiessen, weil wir schaffen es parallel an dem Jeep, an dem Lastwagen vorbei. Und ich habe ja keine Ahnung, was mit den anderen passiert. Also auf der Seite sitzt der Dieudonné, hinten hatte ich den Salomon, das war mein Assistent. Und wir sind da zu dritten und ducken uns halt und das ganze Zeug fliegt aus dem Tor. Und das sind so Momente, eben darum, was habe ich euch vorher gesagt, was wäre, wenn wir morgen sterben? Ja? Und das ist eine reelle Frage, trotz allem. Ich meine, klar, das klingt immer alles so ein bisschen dramatisch, aber das Leben ist so. Und in dem Moment ist man da und weiss, die nächste Patrone, zack, die geht um meinen Stuhl und die verwünscht mich. Und das kann mein Ende sein, dort in dem Dschungel, in dem Jeep. Und im Endeffekt schaffen wir es, wir kommen vorbei, die Leute springen runter von dem Lastwagen, die rennen bis hinterher, weiter, schiessen. Ein Vorteil hat die Kalaschnikow. Es ist, ich kenne ja die Kalaschnikow sehr gut, ich habe sehr viel mit Kalaschnikow zu tun in meinem Leben. Es ist ein Maschinengewehr, das sehr gut funktioniert, sehr robust ist, in schwierigsten Bedingungen, aber es ist als Maschinengewehr, das relativ unpräzise schiessen. Und sie schiessen und irgendwann sind wir dann aus der Reichweite von dieser Kalaschnikow. fast nicht kannst draußen sein. Und dann endlich fertig. Und dann steht er da immer noch vor, wir sind alle immer noch so da unten und der Motor, der heult wie eine Sirene. Und ja, ja, keine Ahnung, was ist jetzt mit den Leuten? Leben meine Kollegen noch? Und ich springe auf und so sage, hey, sind dann am Leben. Und plötzlich sehe ich, dass sich die zwei Köpfe auch heben. Grosse Erleichterung. Niemand verletzt, niemand tot. Und das ist unfassbar, weil 3 Wochen nach uns ist eine ähnliche Situation passiert. Mit einem anderen Jeep, auch humanitäre Organisation. Und da ist eine junge Logistikerin drin gesessen, 26 Jahre alt, eine Belgierin. Sie hat das Pech gehabt. Patronen ist durch den Jeep durch, hat sie voll getroffen, sie ist verblutet im Jeep drin. Und genau, und so ist das natürlich eine Situation, und vielleicht, wenn wir heute noch ein bisschen über Führen sprechen, tue ich da jetzt ein bisschen noch weiterleiten. Ich habe nachher ein schweres, sogenanntes posttraumatisches Stresssyndrom gehabt. Das ist die schwierigste Form von Trauma. Menschen, also das kann auch bei uns passieren, das ist, wenn Menschen zum Beispiel einen schweren Verkehrsunfall haben oder alles Mögliche, was passieren kann. Und es ist ein sehr physisches Trauma. Also man hat extreme Panikattacken, man kann nichts essen, man ist völlig apathisch, ist also ganz schwierig. Und ich hatte schweres PTSD, das posttraumatische Stresssyndrom, und bin ganz allein gewesen. Ich habe die ganzen Operationen geführt und dann bin ich natürlich im Austausch gewesen mit Genf und dann heisst es, du, Entschuldigung Christoph, wir haben keinen Ersatz für dich im Moment. Das heisst, du kannst jetzt schon zurückkommen nach Genf oder in die Schweiz, aber wir müssen dann alles quasi auf Pause legen. Das war eine der schwierigsten Entscheidungen von meinem Leben und eine echte Führungsfrage. Auf der einen Seite, und ich sage immer, Führung beginnt mit mir selber. Kann ich mich führen in so einer Situation und funktionieren weiter? Ich bin völlig traumatisiert, schlafe nicht, Panikattacken die ganze Zeit, Appetitlosigkeit. Und trotzdem da sein für mein Team und meine Leute. Und gleichzeitig auch einfach die Menschen, die unsere Hilfe gebraucht haben. Und wir haben ja wirklich Menschen einfach mit bloßen Händen gerettet in dieser Zeit. Ich kann es nicht anders beschreiben. Und plötzlich liege ich im Bett und denke mir einfach, meine Güte, die Verantwortung, die jetzt auf mir liegt, weil wenn ich gehe, dann werden so viele Menschen sterben wegen mir, wegen meiner Entscheidung. Und in dem Moment ist man natürlich als Mensch, hat man eine völlig andere Rolle. Also irgendwo ist meine Rolle gar nicht mehr wichtig gewesen, sondern meine Rolle, also meine Person ist nicht mehr wichtig gewesen, meine Rolle ist wichtig gewesen. Ich muss da sein, ich muss da sein. Und es ist faszinierend gewesen, was dann auch passiert ist. Wir haben wirklich mit dem gesamten Team, wir haben die ganzen Operationen nochmal verstärken können. Wir haben riesige Hilfsgüterlieferungen eingeflogen, jeden Tag 5 Tonnen. Und haben eben Kinder zum Beispiel, das möchte ich noch zeigen, da seht ihr, wie die Menschen aussehen, die alle müssen fliehen von dieser Gewalt. Und wenn wir aufs nächste Bild gehen, das Mädchen, das was wir da sehen, ist ein wurminfizierter Hungerbauch. Da der Bauchnabel, wo ihr so raussteckt, da sind alles Würmer drin. Und das haben die Menschen durchgemacht und darum sind so viele gestorben in dieser Zeit. Und darum haben wir gar keine andere, es ist gar keine Wahl gewesen, jetzt heimgehen und mich quasi da, wenn man so will, behandeln lassen, sondern meine Behandlung war, dort bleiben und meine Aufgabe und wahrzunehmen und mein Team so zu führen, dass sie das schaffen.
Ich will noch schnell nachfragen, eben wie du denn mit dem Trauma umgegangen bist. Wie oder inwiefern hast du denn vielleicht auch gefunden, hey, oder hat es Momente gegeben, wo du zum Beispiel nicht mehr gedacht hast, dass es einen guten Gott gibt? Oder wieso, dass er das zulässt? Oder wie bist du mit dem umgegangen?
Es war nicht immer einfach gewesen. Also ich bin echt an meine Grenzen gekommen. Ich habe noch extrem viel einfach Gewalt erlebt, vor allem von der Armee. Ich habe ja dann auch die ganzen Verhandlungen führen, auch mit den Rebellen und mit der Armee. Und ich sage immer, ich habe mit den Schlechtern zu tun gehabt, wirklich mit Menschen, die sprichwörtlich andere Menschen abschlachten. Und das ist nicht einfach. dass es so viel Gewalt gibt. Und trotzdem war es interessant, auch da habe ich den Ort gefunden, weil ich trotzdem eigentlich Menschen vor mir hatte, so brutal sie sind. Das heisst nicht, dass ich mit ihnen einverstanden war, mit dem, was sie machen. Aber ich habe sie trotzdem als Menschen behandelt. Aber das ist manchmal, ich sage es in einem ganz schwierigen Moment, ist das Kopf ins Anstecken und einfach Gas geben. Gar nicht viel darüber nachdenken. Es gibt einfach so Momente, wo es so schwierig ist, dass man gar nicht viel darüber nachdenken darf, sondern im Grunde noch liegt dann, ja, wie soll ich sagen, der Sinn, der liegt in der Aufgabe. Und der Sinn liegt darin, dass man das genau wahrnimmt. Aber
siehst du zum Beispiel den Glauben in einen Gott als Ressource oder denkst du dann eher, nein, der kann mir jetzt auch nicht helfen in so einer Situation? Wenn ich jetzt da weitergehe mit so einer dramatischen Geschichte in der Verarbeitung.
Nein, ist absolut eine Ressource, weil, wie soll ich sagen, in dem Moment, ob man es jetzt will oder nicht, muss man da, wo ich lebendig aus dem Jeep ausgestiegen bin, ist mir bewusst worden, ich habe eine Aufgabe und er hätte nicht wollen, dass ich gehe. Es ist noch nicht Zeit für mich. Und das ist faszinierend. Für die arme Belgier war es Zeit. Und das ist tragisch. Aber auch das bringt eine gewisse Verantwortung mit. Du hast vorhin gesagt, was ist dein Motivator? In so einem Moment sind der Motivator, weil ich auch einfach gesehen habe, wie groß das Leid ist und wie groß die Hilflosigkeit ist. Es geht ja immer um Hilflosigkeit. Das meinte ich, was man vorhin gesehen hat, hätte mir dem nicht können, nicht geholfen. Dann wäre sie innerlich von diesen Würmern zerfressen worden und sie würden heute nicht mehr leben. Und das ist das, was es dann im Grunde genommen auch immer über die Schönheit von dem Gott liegt, oder wo ich oft gedacht habe, da ist der Glauben etwas Schönes. Es gibt eben das Brutale, aber es gibt auch Wunder. Und dann ist wiederum die Frage, kann ich Teil von dem Wunder sein und darf ich Zeuge sein von dem Wunder? Und das hat mich immer sehr beeindruckt und fasziniert. Und es ist manchmal so der blinde Glaube, wenn ich mal ein bisschen so an neue Familien zurückdenke. Denkt doch mal, wie es damit im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel gegangen ist. Ich denke oft dazu an meine Großeltern, wie sie so etwas erzählt haben aus dieser Zeit und wie schwierig das war. Und die Leute auch waren einfach völlig verzweifelt. Ich meine, die haben nicht mehr geglaubt, dass es morgen irgendwann mal noch zugeschieht. Und trotzdem ist dann der Glaube hat auch so vielen die Kraft gegeben, das Gefühl zu haben, es kommt schon gut. Es ist jemand an meiner Seite, wo mir quasi das Handy hebt. Und das ist manchmal nicht so ganz einfach. Aber vielleicht noch ein Punkt zum Trauma selber. Was sehr interessant ist an PTSD, ich habe ja sehr, sehr viel, ich habe ja unter anderem mich intensiv mit Schwersttrauma befasst, weil mein Fall ist dann, es ist interessant, damals hat man das noch gar nicht so gekannt, das PTSD, das ist heute gang und gäbe. Und ich habe es damals durch extreme Selbstdisziplin und muss ich auch dazu sagen, ich habe eine sehr nette kanadische Krankenschwester dort, die hat dann geholfen.
So.
That's one of the stories I'm proud of. Also, die bin ich stolz. Aber nein, nur zum Sagen, ich habe das PTSD überwunden, das Trauma. Und ich habe dann über die Jahre sehr, sehr viel, also ich habe unter anderem eine von meinen Aufgaben, die bei der UNO ist, ich habe jahrelang gearbeitet. Für und mit Kindern, die Folteropfer gewesen sind. Also kann man sich jetzt fast nicht vorstellen. Schwierig zu sagen, das Wort. Gefolterte Kinder. Wer macht denn so etwas schon? Ja. Und das habe ich auf und ab erlebt. Leider. Ja. Gerade bei Kindersoldaten. Und habe dann unter anderem, eben, weil ich so Methodologien entwickeln konnte, wie man Schwertrauma überwindet, haben wir dann können, die Kinder wieder auf einen normalen Weg bringen. Sie aus dem Trauma rausführen. Und das war auch faszinierend. Und mir hat das wahnsinnig geholfen damals. Eben das Trauma, eigentlich wäre es schwieriger gewesen im Nachhinein. Ich habe immer wieder gesagt, meine Behandlung war ein bisschen, ich bin geblieben und ich bin nicht gegangen. Das Schöne war, die Aufgabe hat mich so jeden Tag, ohne Wenn und Aber, durch das Trauma durchgeboxt.
funktionieren.
Es war eine Schocktherapie, wenn man so will. Man redet ja oft so von einer Schocktherapie, aber es war genial. Es hat funktioniert und am Schluss bin ich eigentlich zurückgekommen wie ein normaler Mensch. Und das ist für mich faszinierend. Und darum ist der Fall von mir ist oft als ein Beispiel genommen worden, wie man eben Trauma, Extremtrauma überwinden kann. Und darum werde ich auch relativ oft eingeladen, über das Thema eben auch zu sprechen. Gerade eben jetzt, nächste Woche habe ich der ETH-Konferenz, wo es eben um Kindersoldaten geht.
Vielleicht einfach noch als Abschlussfrage von dem Teil jetzt, wenn jetzt wir auch Krisen haben, verschiedenster Art, vielleicht auch irgendein Trauma, es muss ja nicht so schwer sein, aber würdest du sagen, wäre noch so ein Tipp, ein zusätzlicher zu dem jetzt, wo jeder kann anwenden, einfach so im Alltag. Das Dranbleiben, das Durchbeissen, hast du schon gesagt, oder?
Ja, es sind noch mehrere Sachen. Wir haben es ein bisschen bei Covid wahrscheinlich enttäuscht, oder andere ist mit seiner eigenen Resilienz so ein bisschen Grenzen gestoßen. Da sind wir in einer Situation gewesen, wo wir alle ein bisschen gefordert waren. Und ich glaube, es ist eine Kombination von verschiedenen Sachen. Das eine hat sehr viel mit, also ich sage auch immer, klar, etwas, was immer hilft, ist, wenn man zum Beispiel sportlich ist. Ja, also mir hat einfach physische Ausdauer hat extrem geholfen. Ich konnte meine Limits pushen und über das raus. Dann hat es sehr viel auch damit zu tun, mit Selbstrespekt. Auch Respekt vor den eigenen Gefühlen. Aber das manchmal zulassen. Ich denke, gerade so als Männer sind wir ja manchmal so ein bisschen tough, cowboy-mäßig unterwegs und so. Und gerade im humanitären Sektor ist das oft so ein bisschen so, hey, also jetzt musst du nicht ein bisschen schwach spielen, gell? Also wir sind dann da schon tough. Ja.
Okay.
Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Erkenntnis für mich, man darf diese Gefühle leben und erleben. Und ich habe gelernt, sehr kontrolliert mit meinen Gefühlen umzugehen. Also nicht, dass sie mich überwältigen, man ist ja dann oft auch sehr überwältigend. Ja. Das heisst, dass man das auch in einer gewissen Dosis auch an sich selber ablässt. Und da hat man oft dann auch das Glück, dass es Menschen um einen gibt, die einem sehr helfen können, das zu leiten, quasi die Gefühle. Und der schönste Teil ist schon, gerade für die Menschen, die auch führen, und ich führe ja eigentlich immer Menschen, es ist alles eigentlich, ich sage immer auf Englisch, sagt man so schön, it's not about me, it's about them. Ja, also es geht nicht um mich, sondern es geht um sie. Mhm. Und aus dem heraus kommt eine unglaubliche Kraft. Wenn ein Team sich aufgehoben fühlt, und gar nicht so eine Extremsituation, dann wird das wie eine kleine Familie und dann kämpft man gemeinsam. Und das gibt einem selber unglaublich viel Kraft, wenn man das Gefühl hat, hey, ich bin da nicht allein, sondern ich habe da meine Leute um mich herum und wir machen das zusammen mit jetzt so eine wichtige Aufgabe.
Ganz herzlichen Dank mal so weit, wenn wir stundenlang mit dir schwätzen. Wenn jetzt ihr noch Fragezeichen habt oder irgendwie gerade auch zu dem Thema noch mehr wollt wissen, schreibt es doch auf den Zettel. Wir sammeln die dann nachher ein und dann würden wir noch eine Art wie so eine Fragerunde machen. Aber schon mal dir ganz herzlichen Dank für all das, was du erzählt hast und wie du uns inspiriert hast. Liebe Männer, liebe Männer, wo sind jetzt gerade noch etwas WC? Wenn man kurz erwähnt, dann sehen wir uns schon gesprochen. Jetzt wertvoll. Danke vielmals für all die Fragen, die eingegangen sind an den zukünftigen Bundesrat. Dann fangen wir mit den lockeren Fragen an. Ich würde schon mal sagen, es sind sehr viele Fragen eingegangen und wir werden nicht auf ganz alle eingehen. Falls euch dann nicht mehr etwas juckt nach dieser Frage, und ich habe ja genau das nicht vergessen. Aber dann könnt ihr das sonst auch für Christoph dann noch persönlich zugehen. Wie viele Sprachen hast du in 2 Monaten gelernt? Oder vielleicht generell, wie viele Sprachen redest du alles?
Ja, ich spreche, wir sagen ungefähr 5,5 Sprachen. Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch und jetzt spreche ich auch noch ein bisschen Arabisch und Nepali auch noch.
Also welches ist jetzt die Hauptsprache? Nepalisch oder?
Beide, zur Hälfte. Also man lernt ja dann relativ schnell, manchmal tut man mit Übersetzern zusammen arbeiten. Aber manchmal ist es eben wichtig, jetzt zum Beispiel wie in Kolumbien, dass sie nicht durch den Sprach beherrschen. Und man wird sich dann sehr schnell bewusst, es ist nicht einfach nur, ich gehe einen Kaffee bestellen im Restaurant, sondern Verhandlungen führen heisst, dass man auch zum Beispiel über internationales humanitäres Recht in der entsprechenden Sprache sprechen kann.
Ein bisschen andere Mogi-Tests.
Ja, genau. Aber dafür hatte ich meine kleine Maria, das war Ecuadorianerin. Die hat mich vom Morgen bis zum Abend gepeitscht. Und dann hat es dann doch gekippt, nach zwei Monaten.
Aber ist das immer so, es gibt einen kurzen Crashkurs, zwei Monate, oder hast du auch Sprachen, wo du längere Zeit dann quasi lernst? Oder die längere Zeit einpraktisch?
Ja, natürlich. Also eben zum Beispiel ist ja Französisch auch Arbeitssprache beim IKRK. Und das habe ich dann auch. Ich meine, wie wir alle im Medaille gelitten unter dem Schulfranzösisch. Ja.
Oui, oui.
Und, ja. Und ich hatte noch eine miserable Lehrerin und keine Passion für Französisch. Und das ist natürlich dann auch später gekommen. Klar, ich bin mit Romand, also die Valentin ist aus Fribourg, verheiratet und bei ihnen daheim am Küchentisch wird in der Regel zwischen Französisch und Deutsch. Weil der Papi spricht Französisch und zwar spricht Deutsch. Und so geht es dann hin und her. Und so merkt man dann eben auch, also ich habe ja auch ein paar Jahre in Genf gelebt. Also wir haben ja eine tolle Schweiz mit verschiedenen Sprachen, die hat das auch immer sehr
gut. Genau. Das bringt uns auch gerade zu der nächsten Frage, wo es um dich als Vater geht. Eine wirklich gute Frage. Viel Selbstdisziplin, wenig Selbstmitleid sind Prinzipien von dir. Du wirst wahrscheinlich keinen Kuschelvater geben. Was wirst du für einen Vater? Was wird dir wichtig sein?
Also wenn jetzt Valentin fragen würde, würde ich sagen, ja, ich denke, er wird ein guter Papi.
Stimmt, ja. Aber was für einen?
Nein, die Werte werden sehr wichtig werden. Ich glaube, ich möchte das Privileg unserem Kind geben, oder hoffentlich jetzt nicht nur eins bleiben, die Welt so kennenzulernen, wie sie eben ist, mit allen Farben und Facetten. Und das ist mir sehr wichtig, dass das Kind im Grunde genommen so aufwachsen darf, dass es das erleben darf.
Also kommt es nicht ins Internat, oder vielleicht doch?
Das wird man nicht sehen. Also ich bin ja nicht zu Mami, weil ich euch nicht sagen, ich war so schlimm gewesen, dass man mein Internat eben so stecken kann. Das war eine gute Ausbildung gewesen. Und, aber ich glaube, das Werte weitergeben ist sehr, sehr wichtig. Und schon auch, dass man sich eben wirklich einsetzt. Aber auch, was ich selber glaube. Ich glaube, ich habe einfach das Glück gehabt, dass ich da so aufgewachsen bin, dass ich an mich selber haben dürfen glauben und an meine Kräfte. Und eben, ich möchte nur noch sagen, ich hatte eine taffe Zeit im Internat, ich war so ein Sportsünder, ich bin brutal gecancelt worden in der Schule. Also ich habe es alles andere als Sugarcake und
also gecancelt worden wegen deinem Hintergrund von der Adelsfamilie oder mehr, weil du optisch nicht so viel hergemacht hast?
Ja, ich meine, die anderen haben sich schon rasiert und ich bin da noch immer damit noch nicht einmal im Stimmbruch gewesen. Also ihr könnt euch vorstellen, was ich für ein Würstchen gewesen bin. Von dem her. Ich war da nicht so ein Mann gewesen, ja. Das ist dann ein bisschen später erst gekommen.
Naja. Du hast die Werte angesprochen, ganz ein Haufen Leute haben sich noch interessiert. Wie das so ist bei dir, ist Glaube für dich also eine persönliche Beziehung, wo du kannst sagen, zu Gott, vielleicht zu Jesus, wie würdest du das beschreiben, dass man glaubt, du würdest schon noch ein bisschen wundern?
Ja, ich bin ja eher, sagen wir mal, konservativ katholisch aufgewachsen und für mich ist die Beziehung immer insofern, es ist eigentlich ein anders gewesen. Nicht, ich bin jetzt nicht der Typ, der jetzt jeden Sonntag in wahnsinnige Kühle springt und das Gefühl hat, das ist jetzt mein Glaube gelebt. Es hat mit vielem zu tun. Es sind genau die Begegnungen, es sind genau die Momente, wo man irgendwie Gott in jedem Mensch vorfindet, wo man vor sich hat. Und auch in den Momenten, wo man vielleicht wachsen darf. Und in so einem Moment wie eben dort in dem Jeep in Zentralafrika. Und das bringt sehr viel Tiefe mit sich, es ist einfach für mich so echt. Ja, und ich denke das oft, ich bin so viel in der Natur unterwegs, ich bin auch wirklich im grossen, also einerseits klar, ich liebe Sport, aber ich liebe einfach draußen sein. Also ich denke mir das oft, da bin ich zum Beispiel am Gleitschirm oben hängen und ich darf einfach die Schönheit sehen. Das ist unfassbar, was wir haben, auch in dem Land. In Deutschland, wie zum Beispiel während Covid, während der ganzen Lockdown, sind wir jedes Wochenende, wir haben die gesamte Schweiz mit dem Velo abgefahren. Wir haben wirklich ganz systematisch jeden Ecke von dem Land abgefahren.
Okay.
Und es war absolut mindblowing für mich, was in welcher Diversität wir leben, aber auch in dieser Schönheit. Und für das die Dankbarkeit zu entwickeln, dass man das eben leben darf. Und in dem Sinne auch Gott spüren in all dem, was uns umgibt, das tut die grandios.
Hast du das Gefühl, du bist Gott näher in der Luft? Sozusagen, wenn du fliegst?
Ja, wahrscheinlich schon. Ja.
Okay. Und redest du manchmal auch mit ihm oder immer weniger?
Ja, auf meine Art auf jeden Fall. Und es gibt so viele Momente, für mich ist immer wichtiger, wenn man so will, meditative Momente. Ich gehe jeden Tag etwa eine Stunde joggen. Und das ist für mich so ein Moment, wo ich wirklich die Ruhe habe. Das ist ein Moment nur für mich und für den aufs Zuschauen. Also ich sage, darum bin ich nicht der Klassische. Ich hocke nicht zusammen und tue stundenlang beten, sondern ich bin eben der, der das im Alltag einfach mitnimmt und ihre Arbeit wirklich baut.
Eine schwierige, eine philosophische Frage in einem Satz. Was heisst Frieden für dich?
Es hätte mal geheißen, Frieden ist die Absenz von Krieg. Ja, ich würde sagen, Frieden ist nur 30% Krieg.
Frieden kann ja auch so ein wie ein Gefühl sein, oder? Man redet ja manchmal auch so ein vom inneren Frieden oder so. Oder ist das etwas, was du kennst?
Absolut. Innerer Frieden hat ja viel auch mit Zufriedenheit zu tun, Zufriedenheit. Ja. Viel mit Dankbarkeit. Und das hat viel mit, in meinen Augen, wirklich viel mit Liebe und Nächstenliebe zu tun.
Eben, du hast das angesprochen mit dem Frieden und wo oftmals nicht da ist. Dazu vielleicht noch, ja, vielleicht noch eine Geschichte, die wir vorher nicht haben können reinnehmen. Und zwar hast ja du Kindersoldaten befreit. Und ich glaube, dir ist das persönlich wichtig, um das noch zu erzählen. Was hast du dort genau erlebt?
Vielleicht können wir da jetzt gerne noch das Bild einblenden. Genau. Also der Bub, den wir jetzt auf dem Bild sehen, das ist der Jay Bardur. Auf dem Bild ist er 12 Jahre alt. Und es gibt zu jedem Zeitpunkt auf dieser Welt ungefähr 300.000 Kindersoldaten. Und das bedeutet, ein Kindersoldat ist jemand, der 18 Jahre und jünger ist, der im Krieg gezogen wird. Sei das in einer regulären Armee oder in einer rebellen Armee. So auch der Jay Bardur. Er war damals im nepalesischen Bürgerkrieg und hat sehr, sehr viele Soldaten. Und was bedeutet das für so ein Kind? Ja, ich meine, oft sind die Leute auch freiwillig mit. Ich finde, hey, das ist dann noch cool. Das ist ein bisschen so wie Pfadi. Also bist du ein bisschen draußen und drin spannend, bis dann eben die Realität vom Krieg kommt. Und die Realität bedeutet, die Kinder müssen zum Teil morden. Die Kinder erleben unglaublich viel Brutalität. Sie werden zum Teil gefangen genommen, werden eben gefoltert, wie ich vorher erwähnt habe. Und der Jay Bardur, ich kann mich erinnern, wir waren unterwegs in Nepal. Ich war damals im Bürgerkrieg geschickt worden, weil ich bei der Fitteste war, vor allen Delegierten. Dann haben sie einen Bucht, wo die Berge beklimmen kann. Darum bin ich ursprünglich dann eingeschickt worden und hatte das Privileg gehabt, dass ich da bezahlt wurde, zum Berge besteigen. Und dann komme ich in ein kleines Dorf am Ende der Welt in Nepal und dann plötzlich kommt ein Typ zu mir und sagt, der Bruder ist da gelandet bei uns, gestern Strache. Und Maoisten sind gekommen und haben gesagt, wenn sie ihn finden, werden sie ihn umbringen, weil der Jay Bardur, der viel Information hatte, er war 2 Jahre bei den Maoisten. Die Armee hat ihn haben, um Informationen von ihm zu bekommen. Das heisst, der war wirklich zwischen den Folgenden. Der hat Termiten verwünscht und foltert, oder die Neustädter gefunden und hat ihn umgebracht. Wir haben dann entschieden, wir den Bub evakuieren, mitnehmen. Und wir sind wirklich tagelang mit dem Bub unterwegs gewesen, unter extrem schwierigen Bedingungen. Da sind wir alle schon unveratmet gewesen, da haben wir es dann geschafft, dass wir uns am Jeep erreicht haben. Und das sind wirklich welche von den angespanntesten Tagen von meinem Leben gewesen. Wenn sie uns gefunden hätten, hätten sie dann wahrscheinlich vor unseren eigenen Augen ermordet. Und am Schluss haben wir dann rausgeholt, den Bub, und haben ihn in ein spezielles Heim gebracht für Kriegs-, also für Kindersoldaten. Und der Jeep war durch. Er hat dann einen beeindruckenden Weg eingeleitet. Ich habe ihn dann wieder getroffen, 2010. Und habe ihn dann auch weiter begleitet in seinen Ambitionen. Er hat dann in der Zwischenzeit ein Masterstudium auch gemacht und ist heute normal im Leben und kann normal arbeiten. Und das ist eine wunderschöne Geschichte für einen, der Glück hatte, dass er aus dem Boden ist im Grunde genommen. Viele haben nicht so das Glück. Aber es ist eine schöne Geschichte von Hoffnung eigentlich.
Ich glaube, ein paar Leute machen sich auch noch Sorgen um dich. Und zwar, du bist ja nicht mehr CEO von World Vision. Wie finanzierst du dich? Bist du jetzt wieder Künstler geworden? Stellst du wieder aus? In der Kunstmetropole? Oder wie machst du das ganz genau?
Ja, das ist eine gute Frage. Natürlich hat man eben aus Marvel etwas, das ist ganz klar. Ich habe ja jetzt quasi zusätzlich so wie ein Sabbatical eingelegt, ich habe jetzt wieder ein Buch geschrieben. Ich habe ja bereits ein Buch für mich geschrieben, jetzt kommt mein neues Buch und das Jahr raus. Ich bin jetzt dann auch bald wieder global tätig. Meine Aufgaben sind meistens globaler Natur. Bewege mich jetzt aber im Moment wieder mehr in den Privatsektor rein und helfe globalen Konzernen, menschengerechter zu schaffen. Und das ist auch eine sehr spannende Aufgabe. Und natürlich auch mit einem normalen Lohn, wie wir das auch haben.
Also müssen wir uns keine Sorgen machen.
Nein.
Bis du der Bundesrat wärst. Wir freuen uns ja auch sehr, dass du heute quasi ja, in dem Sinne kostenlos gekommen bist und dass wir dafür dürfen Geld sammeln für ein Projekt. Und ich weiss, Markus, willst du dazu etwas sagen? Oder wenn wir da die Referenz reden lassen?
Ist der Christoph, wenn du etwas sagen kannst zu deinem Projekt Medair, ihr habt es gehört, heute verdienst du nichts bei uns. Aber du hast das Projekt mitgebracht, damit wir nicht mit vollem Bogen in den Wind haben.
Genau. Nein, also, ich habe auch gesagt, der schöne Teil ist ja manchmal, jeder von uns kann so seinen Beitrag leisten. Spenden ist ein Teil. Ich finde das auch immer schön, wenn man das mitgeben kann. Und heute wollte ich euch ein Projekt oder eine Organisation ans Herz legen, mit denen ich auch immer wieder zusammengearbeitet habe. Das ist Medair, das ist eine christliche, humanitäre Organisation mit Sitz in Lausanne. Schafft in sehr, sehr viele Länder, unter anderem, und das ist natürlich das, was wir, wie soll ich sagen, jetzt besonders auf unseren Bildschirmen haben, Türkei, Syrien mit dem ganzen Erdbeben. Und da sind sie natürlich immer sehr schnell vor Ort, und das Schöne ist, also, sie tun nicht nur in dem Sinne Christen helfen, sondern sie helfen allen. Also immer in der schwierigsten. Man sagt immer, sie gehen in die dunkelsten Orte dieser Welt und stehen Menschen zur Seite. Und eben, da bedanke ich mich auch schon im Voraus, wenn ihr da einen kleinen Beitrag leisten könntet, das wäre natürlich spitze, damit im Grunde noch mehr Menschen geholfen werden kann.
Mit dem Trailer da, wo wir da, vielleicht noch den kurz einspielen. Genau, Medair. Das ist dein Projekt, Christoph, das du mitgenommen hast, wo wir die Möglichkeit haben, zu unterstützen. Und wie es die meisten von euch kennen, handhaben wir es wie immer. Wir haben ungefähre Unkosten pro Person von 50 Franken. Die werden teilweise schon getragen von coolen Partnern, die uns unterstützen. Alles, was ihr noch drüber draus einlegt, können wir in Christoph mitgeben für Medair. Im Voraus ganz, ganz vielen herzlichen Dank. Und Christoph, du bist jetzt zwei Stunden da, es gibt kein kühles Bier. Es gibt ein Wein, logischerweise. Danke viel mal, weil du uns mitgenommen hast heute Morgen. Ich würde sagen, ein Wort extrem passt zu dir. Und wir sind auch extrem nahe schon am Schluss von dem heutigen Morgen, von den Männerfrühschuppen. Danke vielmals, bist du gekommen. Danke vielmals, was du machst. Du hast beeindruckt und es bleibt uns nur, dir viel Schub zu wünschen in deinem wahnsinnigen Leben. Mach's gut, heb dir Sorge und weiterhin den Power. Euch allen danke ich ganz herzlich fürs Kommen. Danke nochmal für alles, was ihr einlegt. Und speziell danke möchte ich auch Dani Heusi, der uns unterstützt mit der Technik. Philipp Heusi Winoton mit dem Wein, Müllerfleisch von Pflegung und ganz besonders der Familie Ritzmann für das Gastrecht hier in der Solmat. Danke vielmals, ohne sie würde es nicht gehen. Und danke nochmal euch fürs Kommen. Es war wieder heute Morgen. Schön, dass ihr da seid. Wir sehen uns spätestens im Februar 2024. Kommt gut heim, bleibt gesund und nehmt den Power mit von Christoph. Danke vielmals, macht's gut.